Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.
Herzlich willkommen bei Leipzig und Leute. Ich bin Oberbürgermeister Burkhard Jung und treffe in diesem Podcast Menschen, die unsere Stadt bewegen. Eine Folge, ein Gast, ein Thema. Und diesmal habe ich mir jemanden eingeladen, der in der Tat bewegt. Michael Maul ist mein Gast. Herzlich willkommen, Michael.
Hallo Burkhard, grüß dich.
Also wir müssen das vielleicht am Anfang erklären. Wir kennen uns schon so lange und es wäre komisch, wenn wir uns jetzt siezen und wir sagen, du, weil wir miteinander wahrscheinlich ein bisschen, was hast du gesagt, Musikbekloppte, die sich treffen und über Musik reden wollen.
Das ist ja so schön hier in dieser Stadt, dass man eben auch so einen musikbekloppten Oberbürgermeister hat. Also das ist für so einen Kulturschaffenden wie mich eine feine Sache. Das soll jetzt kein Anbietern sein, aber ich sehe ja auch, wie dein Fuß immer mitwippt im Eröffnungskonzert Bachfest. Da sind wir beide uns, glaube ich, ziemlich ähnlich im Musikhörverhalten. Wir können unsere Hände und Füße nicht stillhalten.
Ich kann das nicht. Also auch in der Kirche. Ich kann das nicht. Ich muss das irgendwie versuchen, so aufzusaugen. Dann kommt das irgendwo raus. Bei den Fingern, bei den Händen, bei den Füßen. Michael, erzähl uns ein bisschen. Ich meine, die Bachgemeinde kennt dich, aber vielleicht nicht jeder, der jetzt gerade zuhört. Wie bist du zu einem Bachverrückten geworden?
Naja, ich bin ja gebürtiger Leipziger, 1978 in Engelsdorf zur Welt gekommen. Und mein Vater, der hatte zwar die Musik nur zum Hobby belassen und die Mathematik zum Beruf gemacht, aber der hatte zwei Hausgötter, das war Beethoven und Bach. Und spielte auf dem Klavier wie ein Wahnsinniger, der ein Werke hoch und runter schleppte mich mit 6 Jahren die Matthäus-Passion. Und ich weiß noch damals, das war unfassbar lang. Ja. Und bei diesen Arien fing die nochmal diesen Text an. Und trotzdem hat mich das von Anfang an fasziniert. Auch da dieser Typ da auf dem Denkmal so dunkel dreinblickend auf den Thomaskirchhof. Mein Vater ist leider sehr zeitig gestorben. Ich war gerade 10 Jahre alt, aber er hat da irgendwas in mir gesät. Und irgendwie von Monat zu Monat wurde ich versessen auf diesem Bach.
Als junger Kerl, so mit 14,
15? Ja, also als Teenager habe ich auch Springsteen gehört oder Gundermann oder so, aber eben auch klassische Musik. Am Anfang war das auch viel Mahler und viel Schostakowitsch. Aber der Bach, der wurde sozusagen von Tag zu Tag wichtiger.
Spielst du Klavier?
Geige. Also Geige. Mein Vater wollte, dass ich Geige lerne, damit wir einfach zusammen musizieren können. Und ich habe zurzeitig irgendwie über die große Interpretation nachgedacht und zu wenig systematisch die Technik geübt. Also ich, auch beim Spielen ist es so, ich mache es mit großem Enthusiasmus, aber mit wenig Technik. Also ich bin inzwischen besser darin, über die Musik zu reden, als sie selber zu spielen. Mache es aber immer noch hin und wieder.
Es ist schon eine unglaublich disziplinierte Geschichte, als Kind jeden Tag zu üben und zu proben und... Ja, ich verstehe das. Deshalb habe ich von Anfang an die Gitarre genommen und habe gesagt, komm, ich mache Rock'n'Roll. Und erzähl mal weiter, dann hast du studiert, Musik studiert?
Genau, also weil tatsächlich diese Faszination von Musik, die führte bei mir immer dazu, dass ich mehr wissen wollte über die Geschichten dahinter. Wer war dieser Mensch, der diese Noten da aufs Papier geschrieben hat? Was sind die Umstände dieser Werke gewesen? Dann habe ich hier in Leipzig Musikwissenschaft studiert. Musikwissenschaft Hauptfach, 2 Nebenfächer, Journalismus und BWL. Journalismus habe ich genommen, weil mir meine Deutschlehrer in der Schule immer gesagt haben, du kannst überhaupt nicht schreiben. Und dann dachte ich, dann lerne ich, wie man schreibt. Und BWL habe ich genommen, weil ich dachte, eigentlich bist du wahrscheinlich für Musikwissenschaft zu doof. Musst dir das nach ein paar Semestern eingestehen und dann auf Diplom BWL switchen. Und dann hast du wenigstens schon ein paar Veranstaltungen gemacht. Und dann hatte ich tatsächlich das Glück, also im zweiten Semester, Beethoven-Seminar belegt bei Peter Wollny, Bachforscher am Bacharchiv, den ich schon vom Namen her kannte und seine ganzen Publikationen und sehr verehrte. Da habe ich mich wahnsinnig ins Zeug gelegt bei der Hausarbeit und die fand er gut und dann rief er mich an und fragte, ob ich seine Hilfskraft werden will. Und das war für mich irgendwie 6er im Lotto.
So ging es
und
los,
so ja. Bin ich eigentlich schon mit, glaube Ende 19, habe ich meinen Fuß ins Bacharchiv gesetzt, und bin bislang nicht wieder rausgekommen. Ja. Ja, also dann war ich ziemlich schnell sozusagen Bachforscher, hatte ja auch ein Riesenglück. So in den ersten 10 Jahren bin ich ja durch die Archive hier in Mitteldeutschland gezogen, war das Trüffelschwein des Hauses, was einfach auf die Kirchturmböden ging, in die Rathauskeller gesucht hat.
Kann man noch was finden? Ja. Wahrscheinlich kann man immer wieder noch mal was finden.
Ja, den Beweis haben wir damals, glaube ich, auf eine sehr eindrückliche Art und Weise angetreten. Und für mich, jetzt gerade tatsächlich 20 Jahre her, hat sich, glaube ich, endgültig das Schicksal besiegelt, in Sachen mit Bach zu leben und auch irgendwie von Bach zu leben. Am 17. Mai 2005 Du wirst dich erinnern, du warst bei uns im Haus. Wir machten eine große Pressekonferenz, weil wir verkünden konnten, dass der eben damals 27-jährige, nur mit einem Jahresvertrag ausgestattete junge Forscher Michael Maul in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar eine unbekannte Arie von Bach entdeckt hatte.
Genau, ich kann mich gut erinnern.
Erste Entdeckung eines neuen Werks von Bach seit über 80 Jahren. Da habe ich mein erstes Interview überhaupt gegeben und das war gleich für die Tagesschau. Das war sozusagen der Einstieg. Und da habe ich riesen Glück gehabt. Und ein halbes Jahr später hatte ich meine Dauerstelle im Bacharchiv. Da hat die Stadt Leipzig, weiß nicht, ob du dich darin erinnerst, auch eine zusätzliche Stelle bei uns geschaffen. Die wurde dann irgendwie mir gegeben.
Und das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ist ja gut so. Vielleicht noch mal ganz kurz. Manche denken ja, mein Gott, so eine alte Musik und man muss schon verrückt sein, immer wieder dran zu bleiben. Und was ist das? Also das interessiert mich wirklich. Was ist das? Warum bleibt Bach auch für einen jungen Menschen, um mal ganz persönlich anzufangen, meine Entdeckung von Bach war ein Trompetenkonzert, Brandenburgische Konzerte in der Siegerlandhalle.
Ja, das zweite wahrscheinlich.
Da spielte der diese, wie heißt diese kleine, gequetschte
die meisten, da? Diese Piccolo-Trompete.
Diese Piccolo-Barock-Trompete oder was. Ja. Ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn. Maurice André war das, glaube ich.
Ja, legendär. 60er, 70er Jahren.
Und das ging mir so unter die Haut. Und ich fand dann eigentlich einen Zugang über Rockmusik dann wieder zu Bach, über die holländische, ich glaube Exception hieß die Band, wenn ich mich versuche zu erinnern. Die spielten auch Bach. Was ist das, dass der bleibt? Was ist das?
Also ich kann dir jetzt nicht eine vollgültige Antwort geben, aber zunächst erstmal müssen wir ja konstatieren, tatsächlich hatte ein Mensch vor 300 Jahren etwas hingekriegt, was wir ja auf so vielen Feldern als eine Utopie betrachten. Der hat eine musikalische Sprache gefunden, die mindestens 300 Jahre trägt. Ich bin mir sicher, die wird 1000 Jahre oder noch viel länger unendlich tragen, die auch Sprachbarrieren überwindet, zeitliche Grenzen, die nicht alt wird. Ja, also Bach wirkt nicht wie alte Musik. Deswegen sind die Rockmusiker so interessiert daran. Es gibt viele große Jazzer, die sagen, Bach war unser Erster, der hat's angefangen. Und ich glaube, die Antwort ist erstmal, Bachs Musik ist komplex. Und du hast ganz verschiedene Arten, sie hören zu können. Du kannst nur einfach auf die Melodie hören. Dann ist aber gleich mal die Frage, was ist bei Bach eigentlich Melodie?
Choral ist einfach,
glaube ich. Beim Choral ist es okay. Ja, da gibt es tatsächlich eine Melodie. Ansonsten sind ja bei Bach alle Stimmen gleichberechtigt. Deswegen hast du auch die Chance, mal bei der einen Aufführung auf die eine Stimme zu hören, bei der anderen auf die andere. Oder du kannst versuchen, das große Ganze zu erfassen. Du wirst scheitern, weil es einfach zu viel ist, aber es wirkt bei all dem immer natürlich. Du kannst auch sagen, du hörst einfach nur auf die harmonischen Verläufe. Bach hat ja unglaubliche Ideen entwickelt, wie er von einer Tonart zur anderen kommt. Das kann man jetzt versuchen, analytisch zu ergründen. Da staunt man. Man kann es aber auch sich einfach nur anhören und hat den Eindruck, wow, das nimmt mich mit. Das spricht zu mir und es nutzt sich vor allem nicht ab.
Wir wissen ja über den Menschen Bach. Wissen wir eigentlich relativ wenig. Ja, ihr nähert euch da und versucht immer wieder noch über einen Brief oder einen Zeitgenossen, Freundes des Zeitgenossen irgendwas zu erfahren. Was das für ein Mensch war, kann man das sagen? Nee.
Naja, wir können es tatsächlich nicht wirklich sagen, weil du völlig korrekt sagst, wir haben zwar über 1000 Werke, Gottlob, aber ganz wenig persönliche Äußerungen. Und wenn du dir aber anschaust, und ich meine, das machen wir als Bachforscher Tag und Nacht, ja, weil wir dem Bach doch irgendwie näher kommen wollen, dann ergibt sich eigentlich ein total widersprüchliches Bild. Also ich würde sagen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also wenn du damals den Oberbürgermeister von Leipzig gefragt hättest, der hätte gesagt, der Herr Kantor ist inkorrigibel. Der Herr Kantor tut nicht allein nichts, sondern erklärt nicht einmal, warum er nichts tut. Er hat schlechte Lust zur Arbeit mir bezeigt und so weiter. Das ist in so einer Phase, da haben ein bisschen die Ratsherren versucht, Einfluss zu nehmen auf die Auswahl der Sängerknaben, weil sie einfach mehr Leipziger, Kinder von bedürftigen Leipziger Familien in den Chor stecken wollten. Nachvollziehbares Anliegen. Da ist der Bach ausgerastet. Dem ging es ums musikalische Talent.
Ja, dem ging es um Qualität.
Und tatsächlich gibt es eben
auch. Aber interessant, oder? Bis heute ein Thema. Soziale Aufgabe,
unauflösbare
Unterstützung oder Begabtenförderung, Auslese.
Ja. Also es war ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Gerade so 1710er, 20er, 30er Jahre. Das kann man echt vergleichen so mit den letzten 20 Jahren. Leipzig hat damals auch geboomt, Bevölkerungszahl verdoppelt. Damit wuchs aber auch die Armut mit. Und es gab viele Ratsherren, die sich eben um das Gemeinwesen, das war so das Stichwort, das gemeine Wohl sorgten. Damals wurde die Stadtbibliothek gegründet, ich glaube 1711. ein neues Almosenwesen wurde aufgesetzt und dann ging man eben auch an die Schulen und versuchte eben es hinzubekommen, gerade die Thomasschule war ja eine Internatsschule, wie kann die sich mehr an den Dienst der Stadt stellen? Ja, und das war aber ein bisschen konträr zu diesem Anliegen, zugleich natürlich eine musikalische Elite-Schule zu sein. Stell dir mal vor, zu Zeiten von Biller hättest du ihm da hineinregiert, der hätte sich ans Bachdenkmal angekettet und wäre in Hungerstreik getreten,
aber
vermutlich.
Aber auch mit Biller, den ich sehr schätze, hatte ich natürlich Konflikte, natürlich, klar. Mhm. Was ist moderne Pädagogik? Wie wirken wir erzieherisch auf die Knaben ein? Mhm. Und wie viel Freiraum und wie viel Geißel ist dann? Mhm. Kurzum, ja. Die Konflikte sind bis heute da vielleicht abgeschwächt. Und
also es gibt tatsächlich so diese ein, zwei dokumentierten Konflikte, einerseits mit dem Rat, andererseits mit dem Schulrektor, der ja praktisch sein Chef war. Da gab es irgendwann mal so einen Streit darüber, wer nun das Recht hat, den Präfekten zu ernennen. Eigentlich war das die Aufgabe des Kantors immer gewesen, so meinte zumindest Bach, aber der Rektor beanspruchte das für sich und da gibt es mal ein Protokoll, wo es heißt, der Bach habe diesen vom Rektor eingesetzten Präfekten während eines Gottesdienstes mit großem Schreien und Lärm von der Chorempore gejagt. Da wäre man natürlich gerne dabei gewesen. Ja?
Naja,
aber ich glaube, das.
So wie Jesus aus dem Tempel, ja? die Händler vertreibt.
Und auf der anderen Seite hat man aber eben wirklich Äußerungen von seinen Söhnen, auch von Musikern aus der Zeit, wo es dann heißt, wahnsinnig gastfreundlich, es sei nicht leicht ein Musiker durch Leipzig gereist, ohne von Bach begrüßt worden zu sein. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, ich glaube, er war der Gott, wenn er komponiert hat und da konnte er alles ausdrücken. Ich glaube, verbal war er nicht ganz so geschult, vielleicht hat er auch gewisse Komplexe, er hatte nie studiert. Und der versucht in seinen Briefen immer, sich sehr gelehrt auszudrücken, aber es geht oft gegen Baum. Also das, was er in der Musik kann, klappt verbal nicht so gut. Ne? Stichwort vielleicht Inselbegabung. So. Und zugleich glaube ich, wenn jemand ihm gegenüber saß, wo er merkte, der spricht meine Sprache, der kriegt auch halbwegs mit, was ich eigentlich drauf habe, dann konnte Bach, glaube ich, der zauberhafteste Mensch sein. Ja. Und es gibt so einen Nachruf auf Bach, 3 Jahre nach seinem Tod veröffentlicht, von den Söhnen. Da finde ich ein vielsagender Satz drin. Er heißt dann einfach nur, also kurz und bündig, über seinen moralischen Charakter mögen diejenigen urteilen, die ihn wirklich gekannt haben.
Ja, Michael, wir wollen natürlich auch nochmal werben für das Bachfest. 12. Juni geht's los. Sag mal, was erwartet uns denn und auf was können wir uns freuen?
Es ist so umfangreich wie nie zuvor. Über 200 Veranstaltungen in der Zeit. Wir haben schon wieder Tickets in über 50 Länder verkauft. Motto ist Transformation. Und das, was wir hier am Anfang so ein bisschen angesprochen haben, die Wandelbarkeit von Bachs Musik, das ist so ein bisschen der rote Faden. Wir bürsten jetzt den Bach nicht gegen den Strich, aber wir zeigen tatsächlich, wie Bach selbst sich immer wieder neu erfunden hat, wie er einzelne Werke im Laufe seines Lebens immer weiter verarbeitet hat. Die Hamollmesse ist so ein Beispiel, die beginnt als eine kleine Keimzeile mit einem Sanctus und irgendwann ein Vierteljahrhundert später ist es die große Hamollmesse. Das Weihnachtsoratorium waren ja ursprünglich weltliche Kantaten. Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten, das war der Originaltext von Jauchzet, Frohlocke. Das hören wir gleich im Eröffnungskonzert. Wir haben tolle Formate zu erleben, zum Beispiel auf unserer Bachstage auf dem Marktplatz, aber eben auch in den vielen, vielen Konzerten. Es gibt zum Beispiel ein Format, wir haben die Johannespassion, die hat Bach 4-mal in seinem Leben aufgeführt. Ja? Und jedes Mal anders, weil er neugierig blieb. Der wollte sich bis zuletzt nicht auf eine endgültige Fassung festlegen. Ja. Und wir musizieren in diesem Jahr die 2. Fassung, die ist nämlich genau vor 300 Jahren, 1725 entstanden, wird ganz selten aufgeführt, da erkennt man das Stück kaum wieder. Ja, und zugleich haben wir eine 2. Version der Johannespassion, da werden jetzt manche die Nase rümpfen. Da ist jetzt vor ein paar Jahren ein österreichischer Dramaturg hingegangen und hat einen völlig neuen Text drunter geschrieben. Parodieverfahren, wie das Bach selber schon gemacht hat. Und er erzählt jetzt Leidensgeschichten von queeren Menschen. So, da entscheiden sich natürlich die Geister. Ich finde es aber toll, dass wir zeigen, es geht beides. Also man kann sozusagen den historischen Bach so nehmen, wie er ist, aber man kann seine Musik nach wie vor auch nutzen, in neue Kontexte überführen. Ich habe den Bach zum Beispiel auch mit Goethes Faust vereint. Auerbachs Keller wird dieses Jahr 500 Jahre alt. Leider haben die beiden sich ja nicht kennengelernt. Goethe kam 10 Jahre zu spät nach Leipzig, um ihn kennenzulernen. Aber ich habe mir vorgestellt, Bach hätte die Aufgabe bekommen, zu Faust 1 gewissermaßen die Bühnenmusik zu machen und habe das miteinander vermengt. 4 Aufführungen in Auerbachs Keller, Burkhard Klausner macht den Faust. Also kurzum, eine riesengroße Transformation, also, und ich finde es eigentlich unglaublich, tatsächlich, dass jetzt Jahr für Jahr man den Eindruck hat, an diesen 11 Tagen sind einfach die Bachbekloppten des Planeten hier beieinander zur schönsten Bach-Selbsthilfegruppe der Welt.
Da wollte ich nochmal drauf eingehen. Heute trifft sich das Who is Who der Bach-Musik, der Bach-Gemeinde, der Bach-Verrückten, der wunderbar Musizierenden. Und wir halten das alles so für selbstverständlich. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern wir haben nach einem langen Prozess, ich bin 1999 ins Rathaus gekommen, noch die Diskussion noch mitgekriegt, machen wir das? Müssen wir nicht ein großes Musikfest feiern? Wir haben Bach, wir haben Wagner, wir haben Mendelssohn, wir haben Schumann. Kurzum, was ist der richtige Zugang? Und damals, der damalige Kulturbürgermeister Gerardet hat sehr dafür gekämpft, ein Bachfest zu machen, also uns zu konzentrieren. Und das hat geklappt. 2000 war, glaube ich, die erste große Ausgabe.
250. Todestag, genau.
Und wir müssen natürlich immer, auch rechtfertigen, wie viel Steuergeld gibst du irgendwo rein? Wie würdest du den Effekt beschreiben?
Jetzt, also tatsächlich.
Was haben die Leipziger davon?
Also, das kann ich ziemlich gut sagen, weil wir mehr oder weniger von Anfang an wirklich umfangreiche Besucherbefragungen gemacht haben. Wir wissen so ziemlich alles über unsere Besucher. Und da muss man schon sagen, ich glaube, es war total richtig, auf dieses absolute Alleinstellungsmerkmal, was Leipzig mit Bach hat, zu setzen. Er hat nun mal die längste Zeit seines Lebens hier verbracht, liegt in der Thomaskirche begraben. Er gilt vielen als der einflussreichste, wichtigste Komponist der Weltgeschichte. Und das zieht einfach immer mehr und wir können inzwischen sagen, tatsächlich von diesen ca. 80.000 Gästen, die wir jedes Jahr haben, etwas mehr als 40% kommen aus dem Ausland. Ich habe gesagt, in diesem Jahr über 50 Länder. Das hat nicht mal Bayreuth. Also wir sind tatsächlich, was die Publikumszusammensetzung
die
betrifft, das internationalste Musikfestival Deutschlands. Also über 40% der Gäste aus dem Ausland, auch von den deutschen Gästen, über 85% touristische Gäste, die hier also übernachten. Wir können sagen, dass der durchschnittliche Bachfestbesucher im Schnitt 6,3 Nächte hier bleibt, was echt lange ist.
Das ist
und die geben natürlich jenseits ihrer Tickets nochmal viel aus in der Hotelier, in der Gastronomie. Die bringen Geschenke nach Hause mit. Da haben wir jetzt noch nicht mal vom Renommee, was es vielleicht auch für die Stadt Leipzig bringt, gesprochen. Also ich glaube, diese sogenannte, das Fachwort ist ja Umwegrentabilität, die ist tatsächlich um ein Vielfaches höher als das, was die Stadt hineingibt. Und was ich einfach auch noch so wahnsinnig schön finde, ich weiß nicht, wie du es empfindest, an diesen 11 Tagen im Bachfest, wenn man durch die Innenstadt geht, man spürt ja diese Internationalität.
Es ist so ein wunderschönes, buntes Stimmengewirr. Ja. Es macht Spaß, das Spanisch, das Italienisch, das Englische, das Russische zu hören. Das ist wirklich eine wunderbare Situation. Ja, ich glaube, das ist nochmal wichtig, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern zu vermitteln. Wir bewerben uns nicht irgendwie und für irgendwas, sondern es sind Überlegungen dabei, wie kriegen wir Marketing, wie kriegen wir Renommee gesteigert, wie kriegen wir eine wunderbare Stimmung in die Stadt hinein, wie kriegen wir es international, wie können wir rechtfertigen, Steuergeld hier einzusetzen, weil der Rücklauf in der Tat für all das ein sehr, sehr großer ist. So wie das Deutsche Turnfest mit 100.000 Menschen in die Stadt kommt, wie ein Bachfest unterstützt wird, Jahr für Jahr für Jahr, das sind, glaube ich, für Leipzig Lands lebenswichtige Dinge. So, also kommt zuhauf auf den Marktplatz oder in die Kirchen oder in die Konzerthäuser. Und ich habe dann noch den Wunsch, das weißt du, bitte hol mir Sting, der jeden Morgen mit Bach beginnt.
Ich gebe alles und habe tatsächlich, nachdem ich schon so zwei Versuche gestartet hatte in der Vergangenheit, das eine war knapp vorm Ziel gescheitert. Mein neuester Versuch ist jetzt über seinen Gitarristen, Dominic Miller, große Legende, also der Gitarrist, der immer neben Sting steht, der arbeitet gerade an dem Bach-Album. Der hat gerade vor 2 Tagen von mir eine E-Mail gekriegt und ich hoffe, dass ich es jetzt vielleicht über den Dominic Miller schaffe, auch den Sting herzubringen. Das wird schon. Und ein allerletztes würde ich gerne noch erwähnen. Wir haben ja einen ganz besonderen Gast beim Bachfest. Den wollten alle schon seit Jahrzehnten kriegen, er hat nie zugesagt. Bach selber tritt ab dem 13. Juni in unserem Sommersaal im Bosehaus auf. Augmented Reality, der kommt aus dem berühmten Bach-Porträt raus. Der Rahmen beginnt zu glühen, er wächst und dann geht er an Cembalo und macht 50 Minuten lang ein launisches Gesprächskonzert. Die 25 Aufführungen im Bachfest sind längst ausverkauft, aber wir zeigen es dann dauerhaft jeden Tag 2-mal und ich wünsche mir, dass jede Leipzigerin, dass jeder Leipziger dahin kommt und das sieht, das ist herrlich und man kriegt echt einen Eindruck von diesem Bach. Der ist launisch, der hat mal gute Laune, mal brummt er auch rum, aber das alles basiert wirklich auf belegten Zitaten, hat mir da viel Mühe gegeben und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, musst unbedingt kommen.
Ich bin gespannt.
Virtuell Bach.
Also, alle sind herzlich eingeladen. dabei zu sein. Open Air, dann auf dem Marktplatz, kostet gar nichts. Ansonsten die ganze Bandbreite von Konzerten. Und ich freue mich sehr und ich finde, Michael Maul, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, ist jemand, der den Bach so aufgefressen hat, dass er ihn wirklich so leuchtend und lebendig vermitteln kann. Der tut uns sau gut in Leipzig. Ich darf den nächsten Podcast ankündigen mit Peter Hensel, die Leiterin des BMW-Werks Leipzig. Also eine völlig andere Welt, aber eine ganz spannende Frau, die ein großes Automobilwerk leitet, wie sonst keine Frau in dieser Republik. Das ist doch eine Männerdomäne und ich freue mich schon drauf, wie die Verbindungen sind. Also, alles Gute, bis zum nächsten Mal, ihr Burkhard Jung und
Michael Maul.
Das war Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.